Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 77 geht es, ganz passend zum Erscheinen dieser Folge am Ostersonntag, um Ostereier. Und zwar um solche, die weder von Hühnern gelegt wurden, noch aus Schokolade sind. Für die heutige Folge habe ich euch nämlich die kleine Geschichte der Easter Eggs mitgebracht. Was sind eigentlich Easter Eggs? Easter Eggs, das sind versteckte kleine Inhalte, also kleine Geheimnisse oder kleine Überraschungen. Und die kann man finden, wenn man aufmerksam ist oder wenn man neugierig ist. Beispielsweise gibt es solche Easter Eggs in Videospielen, in Software oder auf Webseiten, aber auch in Filmen, auf Musik-CDs oder überall sonst, wo man irgendwas verstecken kann. In dieser Folge lege ich den Fokus aber auf Software und auf Videospiele. Aber woher kommt eigentlich die Bezeichnung Easter Egg? Dafür müssen wir zurück in die 1970er Jahre. Damals war die große Zeit der Arcade Games, also die Zeit von diesen großen Spielgeräten, die man in solchen Spielhallen fand. Vor allem in den USA war das ein richtig großes Ding. Bei uns hier in Deutschland war das große Problem, dass man solche Spielhallen erst ab 18 betreten konnte. Aus dem Grund war ich als Kind nie in so einer Spielhalle. Ich kenne sowas aber aus dem Urlaub. Denn in vielen europäischen Ländern, da war das halt so, dass man auch als Kind in solche Spielhallen durfte und da auch spielen konnte. Und damals in den 70ern entwickelte sich diese ganze Szene und parallel dazu fanden Videospiele auch ihren Weg in Wohnzimmer. Und vor allem die Firma Atari war damals ziemlich erfolgreich. Die haben nämlich mit dem Atari 2600 eine Spielkonsole entwickelt, die erschien 1977 und damit konnte man jetzt diese tollen Arcade-Spiele auch zu Hause im Wohnzimmer spielen. Und naja, Atari verdiente viel Geld damit und die Leute, die jetzt diese Spiele für Atari oder auch bei Atari als Angestellte entwickelten, die verdienten nicht wirklich so viel Geld damit. Und in der Öffentlichkeit wusste man auch nicht, wer das jetzt eigentlich war. Denn die Namen von den ganzen Leuten, die da tätig waren, die wurden nicht auf die Packungen draufgedruckt und auch in den Spielen selbst konnte man die Namen nirgends finden. Und Atari machte damals absichtlich ein großes Geheimnis draus. Zum einen, um die Konkurrenz daran zu hindern, die guten Leute abzuwerben, zum anderen aber auch ganz bewusst als eine Art Druckmittel, um den Angestellten es einfach schwer zu machen, irgendwie ein besseres Gehalt zu verhandeln. Denn wenn niemand wusste, was man eigentlich so gemacht hatte, dann war es natürlich auch sehr schwer zu sagen, hey Leute, ich möchte mehr Geld oder ich gehe zur Konkurrenz. Also wenn es da halt keine richtigen Belege dafür gab. Und es ging sogar so weit bei Atari, dass man den Mitarbeitenden in der Entwicklung sagte, dass sie jederzeit ersetzbar seien. Und es verwundert wahrscheinlich nicht, dass der Umgang mit den Leuten nicht gefiel. Und ein Entwickler der damaligen Zeit, das war Warren Robinette, der entschloss sich, etwas dagegen zu tun. Der war damals damit beschäftigt, ein Spiel namens Adventure zu entwickeln. Und Adventure, das ist, wie der Name bereits vermuten lässt, ein Abenteuerspiel. Und mit der einfachen Grafik vom Atari 2600 konnte man da jetzt eine Welt erkunden. Diese Welt, die bestand aus vielen einzelnen Räumen und jeder Raum war eine Bildschirmseite. Und wenn man jetzt in diesem Spiel an einer bestimmten Stelle einen unsichtbaren Gegenstand fand, also das war halt ein unsichtbarer Pixel, und man diesen Gegenstand an eine bestimmte andere Stelle brachte, dann verschwand eine Wand in diesem Bildschirm und dadurch war ein geheimer Raum zugänglich. Und wenn man jetzt diesen Raum betrat, dann stand in diesem Raum auf dem Bildschirm in großen Buchstaben Created by Warren Robinette. Und für den Warren Robinette war das im Prinzip seine Signatur, also wie wenn ein Maler seine Signatur unter ein Bild setzt. Nach der Fertigstellung von Adventure verließ Robinette übrigens Atari, weil er einfach keine Lust mehr hatte, unter diesen Bedingungen in dem Unternehmen zu arbeiten. Und seine geheime Botschaft ist dadurch so eine Art Abschiedsgeschenk. Und dieses Abschiedsgeschenk ist so gut versteckt, dass es eine ganze Weile dauert, bis es jemand findet. Adventure erscheint dann Anfang 1980 und es verkauft sich gut. Und es dauert, wie gesagt, Monate, bis der geheime Raum endlich gefunden wird. Und schließlich schreibt der damals 15 Jahre alte Adam Clayton einen Brief an Atari. Und der Adam Clayton, der schreibt darin, dass er einen geheimen Raum entdeckt hat und er zeichnet eine kleine Karte und da beschreibt er auch, wie man diesen geheimen Raum findet. Und diesen handschriftlichen Brief, den verlinke ich euch in den Shownotes, denn der ist erhalten geblieben und ich finde, dass das ein echt schönes Stück Zeitgeschichte ist. Bei Atari ist man jetzt aufgeregt. Man analysiert den Code von Adventure und man möchte jetzt die entsprechende Stelle finden, um diese Botschaft zu entfernen. Aber um das jetzt zu entfernen, müsste man jetzt auch neue Module produzieren und der ganze Produktionszyklus, da müsste man nochmal von vorne anfangen und das ist einfach ziemlich teuer. Und dazu kommt, dass natürlich auch schon viele tausend Module verkauft sind und die kann man ja nicht mehr ändern. Also in dem Jahr 1980 gibt es ja noch keine Online-Updates, wie man es heute vielleicht aus Spielen oder sonstiger Software kennt. Schließlich entscheidet bei Atari der Steve Wright, das ist der damalige Leiter der Softwareentwicklung, dass der geheime Raum im Spiel drin bleibt. Und Wright erinnert das Ganze an Ostern, also daran, wie man sich an Ostern aufmacht, um versteckte Ostereier zu finden. Und Wright glaubt außerdem, dass dieses versteckte Element ja auch ein ganz guter Anreiz sein könnte, um insbesondere Atari-Spiele zu spielen. Eben um solche versteckten Dinge zu finden. Und mit diesen ganzen Gedankengängen prägt Steve Wright schließlich den Begriff Easter Egg. Easter Eggs sind in ihrer Urform also kleine versteckte Dinge in Computerspielen, die oft ohne das Wissen des Auftraggebers eingebaut wurden. Das Easter Egg in Adventure nutzte damals übrigens rund 4% des zur Verfügung stehenden Speichers auf dem Atari 2600 Modul für die ganze Programmlogik. Und ich habe nochmal nachgeschaut, wie groß damals überhaupt solche Atari 2600 Module sein konnten. Und die konnten damals nur 4 Kilobyte groß sein. Das ist wirklich ganz schön wenig. Und da finde ich es wirklich sehr beachtlich, dass der Warren Robinette es geschafft hat, sich den ganzen Speicher irgendwie noch abzuzweigen, um sein eigenes Ding da einzubauen. Denn in der damaligen Zeit musste man immer am Speicherplatz ziemlich stark sparen. Durch das Spiel Adventure wurde also der Begriff Easter Egg geprägt und die Geschichte, die ist so bekannt, dass sie sogar im Film Ready Player One eine wichtige Rolle spielt. Aber Adventure ist nicht das erste Spiel mit einem Easter Egg. Denn das dürfte Moonlander aus dem Jahr 1973 sein. Moonlander ist auch ein Computerspiel und wie der Name schon sagt, steuert man darin eine kleine Landefähre, die auf der Mondoberfläche landen soll. Das Ganze ist natürlich von der nur wenige Jahre zuvor erfolgten Apollo-Mission und der tatsächlichen Mondlandung inspiriert. Es gab eine ganze Reihe von solchen Spielen und das bekannteste, das dürfte Lunar Lander sein, das erschien bei Atari im Jahr 1979. Aber zurück zu Moonlander. Man steuert dort also diese Landefähre und man kontrolliert eine große Schubdüse und zwei Steuerdüsen und man muss es dafür sorgen, dass man sanft an einer geeigneten Stelle landet. Und das ist echt ziemlich schwer. Doch wenn man es schafft, dann wird man mit einer kleinen Animation belohnt. Ein Astronaut steigt aus und stellt eine Flagge auf. Und vermutlich ist das auch die erste grafische Zwischensequenz in einem Videospiel. Aber wo ist jetzt das Easter Egg? Diese Landefähre, die kann man auch so steuern, dass sie den Bildschirmrand erreicht und dann schaltet das Spiel um auf einen neuen Bildschirm und da ist ebenfalls Mondoberfläche. Und jetzt kann man wieder den Bildschirmrand erreichen und es gibt wieder dann eine neue Mondoberfläche. Und wenn man gut darin ist, dann erreicht man eine Stelle, auf der sich dann mitten im Bildschirm eine McDonald's-Filiale auf der Mondoberfläche befindet. Und jetzt kann man entweder auf dem McDonald's landen und ihn so zerstören oder man landet daneben. Dann betritt der Astronaut die Filiale, um sich dort etwas zu essen zu holen. Und es gibt ein kleines Video auf YouTube, das diese Sequenz zeigt und das findet ihr in den Shownotes. Ist ganz lustig, sich sowas mal anzuschauen und auch mal zu sehen, was für eine Art von Humor man in den 70er Jahren hatte in den allerersten Computerspielen. Aber es soll hier ja nicht nur um Spiele gehen, denn Easter Eggs, die gibt's auch in ganz normaler Software. Und ich habe ein paar Beispiele dafür mitgebracht. Und da gibt's zum Beispiel das vermutlich erste Easter Egg, das überhaupt in Software eingebaut wurde. Und das stammt aus dem Jahr 1967 oder 68. Der damalige Urheber William F. Weir, der weiß das nicht mehr so ganz genau, aber er konnte es eingrenzen auf diese beiden Jahre. Dieses Easter Egg, das befand sich im Betriebssystem TOPS 10. Das war ein Betriebssystem für so große Mainframe-Systeme, also diese riesengroßen Großrechner, die man früher beispielsweise auch in Banken verwendet hat. Und Teil von diesem Betriebssystem, von dem TOPS 10, das war ein Texteditor mit dem Namen Techo. Und für diesen Texteditor, da gab es einen Befehl namens make und mit make konnte man eine neue Datei anlegen. Also beispielsweise make test erzeugte eine neue Datei mit dem Namen test. Doch wenn man jetzt eine Datei mit dem Namen Love erzeugen wollte, wurde zusätzlich der Text Not War ausgegeben. Und das Ganze ist natürlich dieser ganz bekannte Antikriegsslogan der 60er und 70er Jahre, also Make Love, Not War. Weitere spannende Easter Eggs, die gibt's von Google, denn in so ziemlich allen Google-Produkten gab es über die Jahre hinweg immer wieder Easter Eggs. Vor allem in der Google-Suche gab es immer wieder Easter Eggs und ich glaube, es wird auch in der Zukunft da immer wieder welche geben. Viele von den ganzen Easter Eggs, die funktionieren heute nicht mehr, aber ich habe mal für die Recherche vom Podcast einige Sachen ausprobiert und habe euch mal was rausgesucht, was ihr ausprobieren könnt. Wenn man beispielsweise nach Super Mario Bros. Sucht, dann erscheint ein Block aus dem Mario-Spiel und wenn man auf diesen Block mehrfach draufklickt, dann erscheinen Münzen, also genauso wie im Super Mario-Spiel. Bei einer Suche nach Do a Barrel Roll dreht sich der Bildschirm. Bei einer Suche nach Pride erscheint ein kleines mehrfarbiges Herz. Wenn man da draufklickt, sieht eine kleine Demonstration über den Bildschirm. Bei einer Suche nach Bletchley Park gibt's eine kleine Animation in der Infobox und in dieser Animation wird der Name Bletchley Park scheinbar erst entschlüsselt. Das Ganze ist natürlich eine Anspielung auf die ganzen kryptografischen Aktionen, die es während des Zweiten Weltkriegs in Bletchley Park gab. Und wenn euch der Name Bletchley Park was sagt, dann liegt es vielleicht auch daran, dass es in Folge 31 auch was dazu gab und ich verlinke euch die Folge natürlich auch in den Shownotes. Und wenn euch jetzt die Easter Eggs in der Google-Suche oder allgemein in den Google-Produkten interessieren, dann schaut doch mal auf der Seite elog.im vorbei. Ich verlinke euch die natürlich auch in den Shownotes. Das ist ein kleines Archiv, in dem viele von den damaligen Easter Eggs archiviert sind und wo man sich die eben noch anschauen kann, auch wenn die auf der richtigen Seite jetzt nicht mehr funktionieren. Wo es auch von Anfang an sehr viele Easter Eggs gab, das war in den ganzen Produkten von Microsoft. Ein ganz bekanntes Easter Egg steckt beispielsweise in Windows 1 aus dem Jahr 1985. Dieses Easter Egg ist so bekannt, weil es erst 37 Jahren nach Erscheinen von Windows 1 entdeckt wurde. Und zwar gibt es eine geheime Tastenkombination in Windows 1, und zwar Alt, Shift, Escape und Enter. Wenn man das gleichzeitig drückt, dann öffnet sich ein Dialog und da sieht man dann die Namen vom ganzen Windows 1-Team. Ja, und es gibt noch viele andere spannende Sachen in den ganzen Microsoft-Produkten. In Excel 95 gab es beispielsweise eine ziemlich rudimentäre Version des Spiels Doom. Dieses Minispiel nannte sich damals The Hall of Tortured Souls. Doom war aber nicht das einzigste Spiel, das in Microsoft Office enthalten war. In Office 97 gab es beispielsweise gleich zwei spielbare Easter Eggs. Und zwar war in Excel 97 ein Flugsimulator versteckt und in Word 97 da war ein Flipperspiel drin. Und es gibt noch viele weitere spannende Easter Eggs. So gibt's zum Beispiel das Album Electric Eye der kanadischen Band Prodigal aus dem Jahr 1984 und das war eine Schallplatte und auf dieser Schallplatte war ein Basic-Programm für den C64 versteckt und es dauerte hier 35 Jahre, bis es entdeckt wurde. Das Programm war ganz am Ende des Albums als Audiosignal versteckt und 2019 schaffte es ein kanadischer YouTuber, das Signal als Audio aufzunehmen und als Programm über eine Datasette auf einem C64 auszuführen. Das Programm zeigt einen statischen Text mit einem Zitat von Albert Einstein und einem Zitat von Jesus an. In den Shownotes findet ihr einen Artikel zu dieser Geschichte und da gibt es auch ein Video von der Aktion. Auf der Innenseite des Amiga 1000 waren die Unterschriften aller Entwickler sowie ein Pfotenabdruck vom Hund des Chipdesigners Jay Miner angebracht. Auf der Hauptplatine vom Amiga 500 und einigen Nachfolgemodellen befanden sich in weißer Schrift verschiedene Songtitel der Band B-52. George Robbins, der Hauptverantwortliche für die Amiga 500 Entwicklung, der mochte die Band B-52 und er nutzte die Songtitel als Entwicklungsnamen für seine Projekte. Aber nicht nur in Spielen, Computern und Software stecken Easter Eggs. Musik-CDs beispielsweise, die beinhalten öfters mal Hidden Tracks, also man hat am Ende noch irgendwie einen geheimen Track, der nicht aufgelistet ist. In vielen Filmen gibt es beispielsweise solche After-Credit-Scenes oder Cameo-Auftritte oder Elemente aus anderen Filmen, wie beispielsweise die Red Apple-Zigaretten, die es in allen Tarantino-Filmen gibt. In der Ausgabe 118 des Comics New X-Men aus dem Jahr 2001 versteckte der Comiczeichner auf fast jeder Seite das Wort Sex irgendwo im Hintergrund. Was natürlich auch interessant ist, weil in Amerika solche Sachen natürlich sehr speziell sind, sehr heikel sind und da kann man natürlich auch schnell mal Ärger bekommen. Die Bewertungsskala für den Film This is Spinal Tap geht bei der IMDb, bei dieser großen Filmdatenbank, bis 11 statt bis 10. Was auch ein toller Insider-Gag ist, denn im Film This is Spinal Tap, da geht's ja um Musik. Ich weiß nicht, ob ihr den vielleicht kennt. Falls nicht, absolute Empfehlung, ist ein cooler Film. Da geht's um Musik und da geht's um so einen Verstärker. Also eine Figur hat so einen Verstärker und der geht normalerweise bis 10, aber er hat halt einen, der geht bis 11. Das ist natürlich viel, viel besser, weil alle anderen gehen nur bis 10. Seinen kann man bis 11 aufdrehen. Das ist ein Running Gag und ich finde es cool, dass jetzt die IMDb hier auch eine 11er-Skala hat für diesen einen Film anstatt einer 10er-Skala. Und es gibt noch viel, viel mehr. Beispielsweise findet man bei Findet Nemo von Disney im Film, wenn man gut aufpasst, Spielzeugfiguren aus Toy Story und man sieht sogar einen Comic über die Unglaublichen, was ja auch ein anderer Disney-Film ist. Und im Internet gibt es natürlich auch große Sammlungen von Easter Eggs und ich verlinke euch mal ein paar solcher Seiten. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch da mal durchklicken und mal schauen, was ihr da alles an interessanten Dingen findet. Easter Eggs sind eine gute Sache. Die machen Spaß, die sind unterhaltsam und die tun niemandem weh. Stimmt das oder stimmt das vielleicht nicht? Easter Eggs in Software, die gibt's heute nicht mehr so oft, wie es die früher gab. Also Easter Eggs, die von einzelnen Personen einfach so eingebaut werden. Microsoft erklärte nämlich beispielsweise 2002, dass es von nun an eine No Easter Eggs Policy gibt und dass man bei einem Verstoß dagegen gefeuert wird. Grund dafür ist die Trustworthy Computing Initiative des Unternehmens. Kurz gesagt, man wollte in seinen Produkten keine versteckten Funktionen haben, die womöglich die Sicherheit gefährden. Und gerade Unternehmenskunden, und davon hat Microsoft natürlich auch viele, die waren in den frühen 2000ern ziemlich beunruhigt, da das auch so die Zeit war, wo die ersten Internetwürmer die Runde machten, wo man jetzt auf einmal im Internet war und mit den ganzen Gefahren konfrontiert war. Und da war Microsoft eins der Unternehmen, das hier relativ früh gesagt hat, wir möchten jetzt nur noch sichere Software ausliefern, beziehungsweise wir möchten darauf achten, dass unsere Software so sicher wie möglich ist. Und in der Argumentation heißt es ja auch, dass jede Funktion getestet werden muss und dass man unnötige Dinge nicht im Code haben will. Und das ist für mich ein absolut nachvollziehbares Argument. Denn in jeder Funktion kann auch eine Sicherheitslücke stecken. Und eine Sicherheitslücke in so einem Easter Egg, das wäre den Kunden wahrscheinlich nur sehr schwer zu erklären. Und in komplexer Software, und wenn man jetzt mal bei Microsoft bleibt, Betriebssysteme, das ist einfach unglaublich komplex. Oder auch sowas wie Microsoft Office. Das ist einfach unglaublich komplexe Software. Da möchte man halt keinen geheimen oder versteckten Code haben. Es gibt beispielsweise die Geschichte, dass die erste Xbox von Microsoft ein Easter Egg enthielt und dieses Easter Egg, das sollte die Namen vom Team anzeigen. Schnell wurde damals aber auch entdeckt, dass man dieses Easter Egg dazu ausnutzen kann, um unsignierten Code auf der Konsole auszuführen. Unsignierter Code ist jetzt Code, der nicht direkt von Microsoft stammt und auch nicht von Microsoft genehmigt wurde. Also Code, den ich selbst vielleicht geschrieben habe oder irgendwelche anderen Leute. Und sowas möchte man nicht auf einer Konsole haben. Denn das ist ein Worst Case, denn solche Möglichkeiten, unsignierten Code auszuführen, das ist dann halt auch die Grundlage, um beispielsweise Raubkopien auf so einer Konsole zu spielen. Und das bricht natürlich das Geschäftsmodell von so einer Konsole komplett. Was ist das Fazit zum Thema Easter Eggs? Ich finde Easter Eggs ziemlich interessant und wenn man die Augen auffällt, dann kann man die auch irgendwie überall finden. Kulturell sind die meiner Meinung nach ein spannender Beleg dafür, dass sich Künstlerinnen und Künstler in ihren Werken verewigen möchten oder halt auch gerne Überraschungen verstecken. In komplexer Software oder Hardware wird man meiner Meinung nach aber heute keine oder fast keine richtigen Easter Eggs mehr finden, also zumindest keine Easter Eggs, die jemand eigenmächtig dort eingebaut hat. Moderne Easter Eggs, die gibt's immer noch. Ich glaube auch im Bereich der Spiele wird's immer noch Easter Eggs geben. Das dürften aber Dinge sein, die in der Entwicklung ganz normale Features sind, die also ganz normal eingeplant wurden, die von einem Projektmanagement irgendwie bestätigt wurden, genehmigt wurden, die dann auch getestet wurden etc. und die man dann vielleicht den Kunden so als klassisches in Anführungszeichen Easter Egg verkauft. In Windows 11 gibt es zum Beispiel auch Easter Eggs oder zumindest ein Easter Egg, das ja eigentlich nicht drin sein dürfte, da Microsoft seit über 20 Jahren das strikt verbietet. Aber falls ihr Windows 11 habt, dann probiert es doch gerne mal aus. Öffnet mal den Texteditor Notepad und wenn ihr den öffnet, seht ihr so ein Zahnrad. Da könnt ihr Einstellungen vornehmen. Ihr könnt das Zahnrad aber auch mit eurer Maus anpacken und so anstoßen, dass es sich ein bisschen dreht. Und ich habe ein Video gesehen, ich verlinke euch dann auch nochmal den Artikel, da sieht man das. Das ist eine kleine Spielerei. Ich glaube aber nicht, dass das irgendjemand bei Microsoft einfach so eingebaut hat, sondern ich glaube, dass jemand eine Idee hatte, die intern irgendwie eingereicht hat und dann wurde die offiziell genehmigt. Und solche Easter Eggs, die finden wir heute sicherlich noch in komplexer Software, aber ich glaube nicht, dass da irgendwo Zufall dabei ist und ich glaube auch nicht, dass da irgendwo halt eine einzelne Person dahinter steckt, die sich jetzt irgendwie denkt, ach ja, das ist eine tolle Idee, ich baue jetzt mal hier irgendwas ein. Und ich finde das auch gut, denn solche eigenmächtigen Easter Eggs, die gefährden halt die Stabilität von Software. Und ich möchte nicht in einer Welt leben, wo wichtige Software, vielleicht auch in der Infrastruktur irgendwo, dann potenziell irgendwelche Sicherheitslücken hat, weil halt ungetesteter Code da drin ist. Komplexe Software, die ist schon anfällig genug für Sicherheitsprobleme. Das war die Folge Nummer 77 der digitalen Anomalien und ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen virtuellen Kaffee spendiert. Das geht ganz einfach über die Plattform Ko-fi. Und wenn ihr mich sogar monatlich mit einer Dosis Koffein unterstützen wollt, dann gibt's dafür sogar ein paar Goodies. Alle Infos dazu findet ihr unter support.digitaleanomalien.de oder in den Shownotes. Genauso freue ich mich aber auch über euer Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback@digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch noch auf Instagram oder auf Mastodon. Außerdem gibt's noch einen Discord-Server, auf dem können wir über die Themen aus dem Podcast und sonstige Kuriositäten diskutieren. Ihr findet alle Links in den Shownotes und auf digitaleanomalien.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify gebt. Das hilft mir nämlich, neue Leute zu erreichen. Und ganz toll wäre natürlich so ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcasts. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Was wäre denn so ein Podcast über Easter Eggs ohne ein eigenes Easter Egg? Schön, dass ihr noch dabei seid, denn eine kleine Geschichte, die habe ich noch. Wenn man nach dem Ursprung der Bezeichnung Easter Egg sucht, dann findet man schnell die Geschichte von Warren Robinette und Adventure. Und meiner Meinung nach ist das auch der Ursprung der Bezeichnung. Es gibt aber noch eine weitere Variante und die führt uns ins Jahr 1975. Damals wird nämlich der Film Rocky Horror Picture Show gedreht. Das ist die Verfilmung des gleichnamigen Musicals und heute gilt Rocky Horror Picture Show als Kultfilm. Und am Set muss man damals ziemlich viel Spaß gehabt haben, denn an einem Tag, mutmaßlich an Ostern, fand am Filmset eine Eiersuche statt. Und es wurden damals nicht alle versteckten Eier gefunden. Und so sind mindestens 3 Eier im Film zu sehen. Und es gibt einige Leute, die behaupten nun, dass der Begriff Easter Egg für solche versteckten Dinge im Film oder auch in anderen Medien eben auf Rocky Horror Picture Show zurückzuführen ist, denn das sind definitiv die authentischsten Easter Eggs überhaupt, die irgendwo versteckt sind. Ich hoffe, die kleine Geschichte hat euch noch gefallen und das ist jetzt wirklich das Ende der Folge. Ich wünsche euch schöne Osterfeiertage, wir hören uns in 2 Wochen wieder und bis dahin sage ich mal Tschüss und bis bald.